rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 279 unseres Podcasts. Wir reden heute über ein, spannendes Spiel, das VfB in Mainz, ein 2:2 hieß es am Ende. Und natürlich blicken wir voraus auf das nächste Großspiel in Europa. Der VfB empfängt den FC Porto und reist eine Woche später nach Portugal. Und um über dieses Spiel zu sprechen, haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen. Er hat früher in dem Trikot, für diejenigen, die hinter mir, die es auf dem Video sehen, in diesem Trikot hinter mir gespielt. Ehemaliger Spieler des VfB, hat auch für die portugiesische U21-Nationalmannschaft gespielt und heißt mit Namen Roberto Pinto. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Und natürlich begrüße ich noch einmal an Seite von rund um den Brustring den Andreas. Hi.
Schönen Abend auch von mir.
Ja, diesmal senden wir nicht live auf Twitch, dafür könnt ihr aber, wie gesagt, im Video einen ehemaligen VfB-Spieler mal wieder bei uns begrüßen. Und Roberto, wir wollen gleich mal, bevor wir über Porto sprechen, ein bisschen über dich reden. Du bist in Wangen geboren. Welche Verbindung hast du zu Portugal? Wie bist du zum portugiesischen U21-Nationalspieler geworden als gebürtiger Stuttgarter?
Ja, es war so, dass ich relativ früh zum VfB gewechselt bin, ich glaube in der C-Jugend. Habe da sämtliche Jugendmannschaften durchgegangen bis zu den Profis und dann kam eben mal der Anruf aus Portugal, weil ich damals schon mit 20 dann in der Bundesliga gespielt habe. Da kam eben die Anfrage oder beziehungsweise die Einladung zu einem Lehrgang und dann auch zu zwei Qualifikationsspielen an die Algarve und das Rückspiel war in Kroatien und so kam es dann eben zustande, genau.
Ja, ja. Das heißt, du hast aber auch portugiesische Wurzeln, also deine Eltern kommen aus Portugal oder einer deiner Elternteile?
Genau, ich bin in Stuttgart geboren, beide Eltern stammen aus Portugal, sind allerdings auch schon in den 70er Jahren, in den 70er Jahren nach Stuttgart gekommen.
Okay, cool. Hast du in Portugal einen Lieblingsverein?
Ich war sehr lange tatsächlich FC Porto-Fan, gerade als kleiner Junge. Und mit portugiesischen Wurzeln habe ich den portugiesischen Fußball extrem viel angeschaut und war, ich weiß gar nicht wie, ob durch Familie oder Freunde damals bin ich zum FC Porto gekommen und habe viele Jahre lang mir die Spiele vom FC Porto angeschaut. Mittlerweile ist es so, dass ich mir die Spiele neutral anschaue und jetzt keinen Favorit in Portugal habe.
Ja, ja. Das glaube ich natürlich auch als Fußballprofi noch was anderes. Oder als ehemaliger Fußballprofi und Trainer, dann kann man wahrscheinlich auch die Fanleidenschaft ein bisschen weniger stark ausleiten als ausleben, als wir das tun können, oder?
Ganz genau so ist es, ja.
Du hast, wie du mich erfreulicherweise korrigiert hast, dein Debüt in der Bundesliga am 3. April 1999 gefeiert und nicht am 1. oder 5. Mai, wie ich Transfermarkt entnommen habe. Beim 0:0 gegen den MSV Duisburg wurdest du in der 22. Minute für Thomas Schneider eingewechselt. Was war das für dich für ein Gefühl, als gebürtiger Stuttgarter, als langjähriger Jugendspieler dann dein Debüt in der Bundesliga zu feiern damals?
Ja, das war natürlich ein ganz besonderer Moment für mich. Wie du schon gesagt hast, als VfB-Spieler war damals 10 Jahre im Verein schon. Und der Ralf Rangnick hatte mich dann nominiert, hat mich in Kader genommen, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Und dann war es tatsächlich so, dass nach 15 Minuten sich der Thomas Schneider verletzt hat und signalisiert hat, dass wir eventuell wechseln müssen. Und dann hat der Ralf Rangnick drei Spieler zum Warmmachen geschickt und kurze Zeit darauf hat er schon gewunken. Und ich habe eigentlich gedacht, dass einer von meinen zwei anderen Kollegen ist. Und nee, das war dann ich. Und ja, und so war ich dann auf einmal Bundesligaspieler. Das Spiel ist auch für mich persönlich gut gelaufen. Und dann warst du irgendwie mittendrin im Geschäft.
Ja, cool.
Ja. Damals stand ja noch Rainer Arthur an der Seitenlinie. Kurz darauf kam ja.
Ich muss korrigieren, glaube ich, weil ich glaube, da bei dem Spiel, das ist noch, habe ich noch falsch übertragen. Wer war da? War das schon Rangnick dann?
Das war Rangnick, genau.
Okay.
Genau.
Du hast ja unter Rangnick die meisten Spiele gemacht. Hat er für deine Karriere eine besondere Bedeutung gehabt?
Ja, absolut. Ralf Rangnick war damals, als ich beim VfB in der B-Jugend war, A-Jugendtrainer, hat ihn in der Jugend nie persönlich gehabt, habe zwar mittrainieren dürfen, aber hat mich dann eben gefördert, hat in mir etwas gesehen und hat mich dann letztendlich dann auch zum Bundesligaspieler gemacht. Und deswegen ist der Ralf Rangnick schon jemand, dem ich viel zu verdanken habe. Er ist ja dann weiter seinen Weg gegangen und ja, heute ist er österreichischer Nationaltrainer und ich glaube, er hat sehr viel erreicht im europäischen Fußball.
Ja, ja, kann man so sagen. Ja.
Habt ihr noch Kontakt?
So. Nee, aktuell leider nicht. Das hat sich so ein bisschen verlaufen. Ja. Es ist oft so im Fußball, dass sich ja, Bekanntschaften, Freundschaften so ein bisschen im Laufe der Zeit verlaufen.
Mhm. Verstehe ich, ja. Er wurde ja nach dem Ausscheiden gegen Celta de Vigo im Februar entlassen. Das war auch dann dein letztes Spiel für den VfB. Warum hat Felix Magath da nicht mehr auf dich gesetzt?
Dazu gibt es sogar eine kleine Anekdote. Wir sind ja in Celta de Vigo dann ausgeschieden im Rückspiel. Ne? Und ich glaube, Ralf Rangnick wurde dann noch direkt vor Ort oder an dem Tag entlassen. Wir sind dann zurückgeflogen nach Stuttgart und haben natürlich als Spieler dann überlegt, wer könnte denn der neue Trainer werden, wer ist denn auf dem Markt? Und dann ist uns eingefallen, oh ja, Ralf, dass der Felix Magath eben auf dem Markt ist. Und er hat ja damals schon so seinen Ruf gehabt. Mhm. Und da haben wir eben gesagt, boah, hoffentlich wird das nicht, ne? Weil er ja so als Schleifer bekannt war. Ja. Und dann war es so, dass wir in Stuttgart gelandet sind, auf dem Weg zum Stadion, zum Trainingsgelände stand eben, ich glaube, es war ein Mercedes mit Frankfurter Kennzeichen und seinen Initialen, dann wussten wir auch direkt, wer der nächste VfB-Trainer ist. Genau, ja, und ich hatte keine gute Zeit unter Felix Magath. Ich hatte unter Ralf Rangnick, war ich eigentlich absoluter Stammspieler und unter Felix Magath, ja, der wollte was ändern. Der hat jetzt nicht so auf junge Spieler gestanden, sage ich mal. Ja, von dem her ist dann der Weg leider beim VfB zu Ende gegangen. Mein Vertrag ist im Sommer ausgelaufen. Ich habe aber unter Felix Magath keine Perspektive mehr gesehen, obwohl der VfB verlängern wollte, aber ich zu dem Zeitpunkt kaum gespielt habe. Ja, und dann kam eben die Anfrage ja von verschiedenen Vereinen und ja, letztendlich bin ich dann im Sommer zu Hertha BSC gewechselt.
Genau, du hast ja dann anschließend ja für die alte Dame dann gespielt, dann für Arminia, bist dann in die Schweiz zu Grasshopper aus Zürich gewechselt und am Ende warst du noch bei Sandhausen und Waldorf. Dort warst du ja zuletzt Trainer und sportlicher Leiter. Ich bin verrutscht von der Zeile. Du warst Trainer und sportlicher Leiter in Waldorf und dann warst du noch Co-Trainer in Sandhausen von Sreto Ristić. Besteht die Verbindung zu Ristić seit den VfB-Zeiten?
Die besteht weiterhin, ja. Sreto Ristić ist jemand, mit dem ich, ja, wir haben ja mit dem VfB zusammengespielt und dann waren wir zusammen in Berlin, ich bei Hertha, er war bei Union, trotzdem hat man sich gesehen. Dann waren wir beide, glaube ich, 3 Monate arbeitslos, da haben wir uns auch zusammen beim SSV Reutlingen mal fit gehalten. Mhm. Dann waren wir zusammen in Sandhausen, also er begleitet mich schon meine ganze Karriere und jetzt war es so, dass wir als Trainer zusammengearbeitet haben. Er hat mich nach Halle, er hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Halle kommen möchte. Da haben wir in der dritten Liga vor 2 Jahren in Halle, haben wir den Verein trainieren können und waren jetzt eben zuletzt in Sandhausen. Ja, er ist jemand, der, wie gesagt, mich schon lange begleitet, da auch eine Freundschaft da ist. Und zuletzt waren wir, ja, wie schon eben erwähnt, in Sandhausen.
Ja. Genau, wir hatten es eben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen angesprochen. Was machst du denn aktuell? Weil du bist momentan bei keinem Verein unter Vertrag.
Genau, ich genieße aktuell meine Zeit mal ohne Fußball. Ich glaube, ich habe seitdem ich Profi geworden bin, nie Zeit gehabt, mal schöne Urlaube zu machen. Wir hatten als Fußballer hast du an Pfingsten 2 Wochen, du hast über die Weihnachtszeit 10 Tage. Ansonsten bleibt dir tatsächlich wenig Zeit, mal in Urlaub zu gehen. Von dem her habe ich das letzte Jahr ja viel mit der Familie verbracht, viel gereist, viel Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Ich spiele aktuell viel Paddle-Tennis. Das ist so ein großes Hobby von mir geworden. Mhm. Und unterstütze hier auch meine Freundin. Die hat eine kleine Firma. Da versuche ich, sie zu unterstützen. Und ich genieße aktuell die Zeit. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Bin da mal gespannt.
Ja. Und du spielst auch manchmal für die Herren, hätte ich beinahe gesagt, für die Traditionsmannschaft.
Genau, das ist eine Traditionsmannschaft, da haben wir 6-7 Spiele im Jahr circa. Ja. Und da sieht man den ein oder anderen bekannten Mitspieler, mit dem man schon zu tun hatte. Und das ist immer wieder eine Gaudi, die zu sehen, beziehungsweise den auch auf Platz zu stehen.
Ja, cool. Und ich glaube auch der eine oder andere, der hier schon im Podcast mal zu Gast war. Gut. Dann schauen wir mal kurz auf die aktuellen Themen, bevor wir gleich auf das Porto-Spiel zu sprechen kommen. Wir werden es heute mal ein bisschen anders machen. Wir werden zuerst über das nächste Spiel sprechen, dann über das vergangene Spiel. Nicht, dass ihr euch wundert. Und zwar wurden die nächsten 3 Spieltage, 28 bis 30, festgeklopft. Andreas, der VfB spielt das Topspiel am 4. April gegen BVB. Dann geht's sonntags gegen Hamburg und dann auch sonntags gegen die Bayern. So ist das, wenn man Europapokal spielt oder noch Europapokal spielen könnte im April.
Ja, auf jeden Fall. Da ist auch noch das Dings, das Pokalspiel gegen Freiburg noch dazwischen, glaube ich, irgendwo. Das ist ja noch Donnerstag.
Das danach, genau. Das wurde heute auch festgelegt, dass es dann ausnahmsweise an einem Donnerstag. Normalerweise spielen wir Pokal immer dienstags oder mittwochs, aber damit sowohl die Bayern als auch wir 2 Tage frei haben, spielen wir dann am 23. April um 20.45 Uhr. Und die letzte aktuelle News habe ich vorhin noch in Stuttgarter Nachrichten gelesen. Bei Bilal Elkanous greift wohl die Kaufpflicht jetzt, wird zumindest in der Zeitung spekuliert, von 17 Millionen. 3 Millionen hat der VfB schon an Leihgebühr gezahlt. Das heißt, insgesamt sind wir bei 20 Millionen. Und angeblich gibt es einen Anschlussvertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel. Würde sagen, hat sich auf jeden Fall bis jetzt gelohnt, die Leihe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Hammer-Spieler, gefällt mir sehr gut und ich bin gespannt, was er noch zeigen wird bei uns.
Ja, also das können wir uns, glaube ich, glücklich schätzen und ich hoffe, dass wir nicht nur den Vertrag dann verlängern, um ihn dann im Sommer zu verkaufen. Gut, kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Beitrag, den ihr uns rüberschicken könnt. Wenn ihr neu einsteigt, dann kriegt ihr ein Starterpaket vom Erik zugeschickt und je nachdem, wie sehr ihr unterstützt, kriegt ihr eine Belohnung und die sieht so aus, dass ihr beispielsweise wie der Daniel in jeder Folge genannt werdet namentlich. Genau, und auch der unterstrich Zylinder und der Renato, die unterstützen uns mit $5 im Monat, der Daniel mit 10, werden in jeder Folge genannt. Und stellvertretend für die Unterstützer auf dem Kakao-Level, wie wir es genannt haben, mit $2 im Monat nennen wir diesmal den Lest 1893. Wenn ihr nicht monatlich uns Geld rüberschieben wollt, sondern wie neulich jemand einfach mal so 50 Euro überweisen, dann könnt ihr das gerne über PayPal tun. Und das Ganze brauchen wir natürlich, um den Podcast hier am Laufen zu halten und um neues Equipment anzuschaffen, wenn das alte kaputt geht. Genau, alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und jetzt blicken wir auf unseren nächsten Gegner, bevor wir dann auf das letzte Spiel zurückblicken. Kurz zum FC Porto, die sind aktuell Tabellenführer in Portugal mit 66 Punkten, 21 Siege, 3 Unentschieden, nur eine Niederlage, unglaubliche 49-10 Tore, also eine extrem starke Defensive offensichtlich. Wir haben jetzt das Pokal-Halbfinale, das Hinspiel bei Sporting 0-1 verloren, es gibt in Portugal Hin- und Rückspiel im Halbfinale. Haben jetzt am Sonntag, ich glaube Andreas, du hast das Spiel teilweise gesehen, 2-0 gegen Benfica geführt. Am Ende ging es 2-2 aus, hat aber der Tabellenführung natürlich keinen Abbruch getan. Vielleicht müsst du mal kurz deinen Eindruck von dem Spiel teilen.
Ja, auf jeden Fall. Porto stand auf jeden Fall hinten sehr stabil. Hatte auch dann noch relativ früh das Tor gemacht, glaube ich in der 10. Minute. Die haben auf jeden Fall Eindruck geschindet. Gerade der Pietuszewski, das zweite Tor, das war ein schönes Tor, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, der gilt auch, glaube ich, als großes Talent. 17 Jahre alt, sehe ich gerade. Porto ist, glaube ich, sehr bekannt für seine Talente. Ist, glaube ich, eine kleine Talentschmiede. Also allgemein die portugiesische Liga, die bringt da immer wieder regelmäßig große Stars raus. Ja,
und Thiago Thomas zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist der größte aus Portugal, oder?
Neben Roberto Pinto natürlich.
Ja, aber das ist ja.
Der kommt aus Stuttgart.
VfL Wangen. Der VfL
Wangen. Das stimmt. Ja. Wollen wir nicht unterschlagen. Ja. Ja. Genau, also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass sie zwar weniger Tore geschossen haben als die Konkurrenz, also die Lissabonner Vereine und Prager ist, glaube ich, auch viel aktuell, haben aber auch wenig Tore kassiert, wobei auch Sporting und Benfica nicht so wahnsinnig viel Gegentore kassiert haben. In der Europa League waren sie am Ende Fünfter, haben gegen Salzburg, gegen Roter Stern, gegen Nizza und gegen Malmö und gegen die Rangers gewonnen, bei Forest verloren und gegen Pilsen und Utrecht unentschieden gespielt. Roberto, der FC Porto, ist das noch? Also klar, sie spielen jetzt Europa League und nicht Champions League, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Ist das noch der große FC Porto, wie man ihn von früher in Erinnerung hatte? Oder ist das mittlerweile, hat sich das ein bisschen gewandelt? Weil früher war Porto für mich so Champions League. Manche haben ja auch, glaube ich, in den letzten 20 Jahren zweimal den UEFA Cup gewonnen. Wie steht der Verein aktuell so da?
Ja, der FC Porto ist eigentlich der große Name, der eigentlich in der Champions League Serienvertreter ist. Aktuell spielen sie in Anführungsstrichen nur in der Euroleague. Damit sind sie natürlich nicht zufrieden, aber durch den neuen Trainer, diesen Francesco Farioli, den sie verpflichtet haben, ist irgendwie wie so ein Aufschwung im ganzen Verein da. Die stehen an 1, wie schon gesagt. Sie spielen einen sehr dominanten Fußball, stehen aber hinten sehr gut. Haben so eine polnische Achse hinten drin. Und es ist eine Mannschaft gespickt mit vielen jungen Spielern, aber auch ein paar wirklich Taktgeber im Zentrum, die das Spiel dann dominieren. Und sehr interessante Mannschaft, finde ich. Mhm. Und ich glaube, dass da wirklich ein schweres Los auf den VfB wartet. Also da müssen sie schon alles geben, um da in 2 Spielen eine Runde weiterzukommen.
Ja, das war auch so mein Eindruck. Ich tue mich manchmal so ein bisschen schwierig, Ligen, die jetzt nicht zu diesen Top 5 Ligen zu gehören, von der Qualität her oder die Mannschaften, die dort oben stehen, mit der Bundesliga zu vergleichen. Man hat ja auch gesehen, also die Liga, also Porto ist zum einen natürlich steht weit oben, andererseits haben die manche andere Mannschaften oben auch nicht viele Tore kassiert. Wie kann man denn die Spielstärke der Primera Liga mit der Bundesliga vergleichen? Oder wo würdest du Porto in der Bundesliga sehen, wenn man das vergleichen kann?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Top 3 aktuell, Porto, Sporting, Benfica, wirklich sehr ambitioniert sind über viele Jahre. Die wollen ja eigentlich in erster Linie die Liga gewinnen, aber auch international was reißen. Ich glaube trotzdem, wenn man die Marktwerte der Spieler sieht, dass jetzt ein FC Porto in der Bundesliga auch eine gute Rolle spielen wird, natürlich nicht ganz wie der FC Bayern, aber ich glaube, dahinter mit den ganzen Mannschaften wie Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart, ich glaube, das ist schon so ein Kaliber, also so kann man es schon einschätzen.
Ja, also auf jeden Fall ein Duell mindestens auf Augenhöhe. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an das Spiel gegen die Roma, wo wir ja auch ans Äußerste gehen mussten und dann ist meiner Meinung nach lange auf Augenhöhe war, aber dann hat letzten Endes nicht gereicht, weil dann die Roma doch ein bisschen abgezockter war. Aber so ein Spiel erwarte ich jetzt eigentlich auch am Donnerstag und dann vor allem auch nächste Woche in Porto. Andreas, du hast ja gerade schon ein paar Spieler angesprochen. Jetzt habe ich gesehen, Samu ist der beste Torschütze in der Liga mit 13 Toren. Der hat irgendwas einen Kreuzbandriss geholt sich vor ein paar Wochen und fällt jetzt vermutlich, wie das bei Kreuzbandrissen so ist, zumindest für die beiden Spieler, aber vermutlich für den Rest der Saison aus. Roberto, auf wen müssen wir denn noch so aufpassen bei Porto? Du hast gerade schon die polnische Achse in der Defensive angesprochen. Auf wen gibt es offensiv zu achten bei Porto?
Ja, die haben den jungen Rodrigo Mora noch. Das ist ein 20-jähriges Top-Talent. Hat, glaube ich, 10 Tore jetzt geschossen in der Liga. Ja, gehört zu den größten oder zu den jüngsten Topstars Europas. Der saß jetzt am Wochenende, glaube ich, nur auf der Bank, wenn ich das richtig gesehen habe. Ansonsten haben sie auch im Zentrum einen Sechser, Varela, das ist so ein bisschen der Kopf der Mannschaft, der ein bisschen Mentalitätsspieler ist. Und drumherum haben sie diesen Viktor Frohardt, das ist ein Däne, auch ein 20-jähriges Talent, der wirklich sich aktuell in den Vordergrund spielt in Portugal, der, ja, der jetzt schon heiß umworben ist von vielen Vereinen. Mhm. Und ja, und da, wie schon gesagt, auch dieser, hat eben der Andreas schon genannt, dieser Pietrewski, dieser 17-jährige Top-Talent, der jetzt getroffen hat, der allerdings nicht spielberechtigt ist für die Euroleague. Ah, okay.
Der wird nicht spielen.
Genau, genau. Sehr interessanter Spieler. Aber das sind wirklich alles junge, talentierte Spieler. Haben vorne rechts noch den Pepe, ein Brasilianer, auch mit allen Wassern gewaschen, schon viel Spiele in den Knochen. Also die wissen schon, wie es funktioniert, haben auch viel internationale Erfahrung schon. Also da, das wird schon ein Brett, was man bohren muss am Donnerstag.
Ja, das ist ja, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen, dass es gegen Mannschaften, also du triffst natürlich in Europa auf Mannschaften, die wirklich auch schon viel internationale Erfahrung haben mit Spielern, die jedes Jahr international spielen. Also das war jetzt bei Deventer beispielsweise nicht unbedingt der Fall, oder bei Celta Vigo, die auch lange nicht international gespielt haben, auch, aber wenn du dann halt gegen Basel beispielsweise spielst, auch wenn du die natürlich auf dem Papier schlagen musst, aber dann hast du halt so abgezockte Spieler vorne drin, ne? Und dann kannst du ja auch gegen eine Mannschaft wie Basel euch mal passieren, dass du dann 0-2 verlierst, auswärts. Deswegen, und genau, das ist halt auch sowas, was dann natürlich, je weiter du kommst im Europapokal, auch ein Thema ist. Auf wen ich noch zu sprechen kommen möchte, ist Diogo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Diogo Costa. Der ist zum einen portugiesischer Nationalkeeper, der ist seit 14 Jahren bei Porto und ist noch gar nicht so alt. Also man denkt so 14 Jahre, dann ist der wahrscheinlich Mitte 30, aber ich glaube, der ist erst 26, genau. Also wirklich ein Urgestein, hat schon über 200 Spiele für Porto gemacht, hat 16-0 gespielt in der Liga. Ist das auch so ein entscheidender Faktor, kann es ein entscheidender Faktor sein für Porto, der Torwart?
Ja, absolut. Wie du schon gesagt hast, das ist der aktuelle, ist das die aktuelle Nummer 1 Portugals. Hat mit dem FC Porto mit der U19 die Youth League gewonnen vor ein paar Jahren. Und ist eben jetzt eben seinen Weg gegangen. Sehr guter Fußballer, klar im Kopf, gilt auch als Elfmeterkiller, hat, glaube ich, in der Champions League mal 3 oder 4 hintereinander gehalten. Auch da sind sie sehr gut besetzt. Also wie gesagt, das ist schon, wird eine große Herausforderung, weil ich eben auf jeder Position Qualität sehe beim FC Porto. Und deswegen bin ich wirklich gespannt und freue mich sehr auf das Spiel.
Ja, ich glaube, das tun wir alle. Was traust du denn? Wir haben jetzt auch gerade, wir sprechen ja nachher noch über das Spiel in Mainz und diesen, ich weiß, auch wenn du es nicht gesehen hast, hast du vielleicht mitbekommen, da haben wir uns ja das 1-0 wieder halb selber reingelegt mit dem Spielaufbau ins eigene Seiten aus und dem anschließenden Tor nach der Ecke. Was traust du dem VfB zu, wenn er sich solche Fehler vermeiden kann, solche offensichtlichen?
Ja, ich glaube, dass der Basti Hoeneß da mit Sicherheit einen guten Spielplan zeigen wird. Es wird für mich ein 50-50-Spiel. Aber gerade zu Hause muss der VfB versuchen, dominant zu spielen, seine Stärken auf den Platz zu bringen. Und dann traue ich auch dem VfB wirklich zu, dass sie da eine Runde weiterkommen. Also aktuell auf dem Papier sehe ich wirklich ein 50-50-Spiel. VfB hat natürlich auch einen Lauf, ist gut drauf, viele Spieler in Form. Von dem her, ja, wie ich eben schon sagte, freue ich mich riesig auf das Spiel am Donnerstag.
Ja, ja. Ja, und worauf sich auch viele VfB-Fans sicherlich freuen, ist das Auswärtsspiel in Porto. Es ist das erste Mal, dass der VfB gegen Porto spielt. Der hat schon gegen 5 Spiele gegen portugiesische Mannschaften bestritten, international. 2-mal gegen Vitória Setúbal in den 70ern und dann gegen Benfica 2004-2005 ein Spiel, 3-0 zu Hause gewonnen. Dann in der Europa League Zwischenrunde 2010-2011 verlor man beide Spiele gegen Benfica damals. Genau, aber was sollte man sich denn in Porto anschauen? Was kannst du uns was empfehlen in Porto für diejenigen, die dorthin fliegen, wie zum Beispiel mich?
Es kommt darauf an, wie viel Zeit du mitbringst. Nein, aber Spaß beiseite. Porto ist auch eine sehr sehenswerte Stadt. Mhm. Für mich aktuell ist Lissabon so, mir gefällt Lissabon sehr gut, aber auch Porto hat jetzt viel aufgeholt. Also gibt es viele schöne Dinge zu sehen, gerade unten in der Stadt, am Fluss, unten am Ufer. Es gibt ganz viele tolle Lokale. Die Menschen sind freundlich. Das Wetter ist in der Regel gut. Ich weiß nicht, wie es aktuell, wie das Wetter dort ist, aber ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Kann man viele gute, schöne Dinge sehen. Auch das Essen ist sehr lecker in Portugal. Gute Weine. Von dem her, glaube ich, ist Porto immer eine Reise wert.
Sehr schön. Ja, ich fliege flieg am Donnerstag runter und am Samstag zurück. Also ich den Freitag dann. Ja.
Dann kann ich dir noch ein paar Geheimtipps geben.
Ja, sofort, gerne.
Was ich empfehlen kann, ist Francesinha. Ich habe das so geliebt. Ich glaube, ich habe fünf Tagen vier Stück da gegessen.
Echt? Das ist sehr lecker, ja. Vielleicht willst du mal kurz mal beschreiben.
Das ist so ein Brot mit einer braunen Soße drüber und ich glaube, da ist Steak drin und Wurst und Käse.
Und Ei?
Das ist keine Bratsoße, es ist eine ganz komische Soße, aber richtig lecker. Ist sehr zu empfehlen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Das ist wirklich so eine Spezialität, gerade aus Porto. Mhm. Mit so einer speziellen Soße ist schwer zu beschreiben, wie du sagst. Sehr interessant, sehr lecker, muss man mal gegessen haben. Ja.
Auf jeden Fall, dann danke für die Empfehlung, das werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Wir haben noch zwei Hörerfragen bekommen für dich, Roberto, und zwar vom @Athanasius01 auf Twitter. Zum einen fragt er, wie bekannt der VfB in Porto bzw. in Portugal ist und was man dort über ihn denkt. Du darfst gern ehrlich sein statt nett. was ist da dein Einzig?
Ja, der VfB war ja schon immer eine Top 5 in Deutschland. Von dem her ist der VfB auch in Portugal bekannt als sehr gut geführter Verein, Top 5 in Deutschland. Von dem her, haben die auch Respekt vom VfB Stuttgart. Das habe ich so schon wahrgenommen in Portugal, dass sie sagen, dass da eine große Hürde wartet. Von dem her, VfB hat einen großen Namen in Portugal, genießt einen großen Namen. Das war schon immer so.
Ja, cool. Die zweite Frage, da geht es um Thiago Tomás. Ob du dir vorstellen kannst, dass sich Thiago Tomás noch weiter steigern könnte? Er kommt ja aus dem Nachwuchs von Sporting, wenn ich es richtig erinnere. Meinst du, der ist besonders motiviert, wenn es gegen Porto geht jetzt?
Ja, mit Sicherheit noch Potenzial, noch mehr Talent. Ich begleite ihn schon sehr lange. Ich habe in die ersten Sprünge in Portugal, in die erste Mannschaft schon viel Spiele von ihm gesehen. Ich glaube trotzdem, dass da noch jede Menge Potenzial in ihm steckt. Er ist ja noch jung. Ich meine, sein Ziel ist es ja, irgendwann wieder in der Nationalmannschaft aufzulaufen, obwohl die Konkurrenz natürlich riesig ist. Portugal in der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, dass er schon die Qualität hat. Und wenn er noch konstanter wird, dass er den Schritt nochmal gehen kann Richtung Nationalmannschaft.
Ja, ich denke auch. Bisschen einmal weniger Hacke, einmal mehr abziehen dann in den nächsten Spielen. Aber ja, ich freue mich, dass er wieder da ist. Es fand es schade, dass wir ihn damals nicht fest verpflichten konnten, aber es waren andere Zeiten.
Genau.
Und auf jeden Fall. Und war ja auch in den letzten Wochen jetzt mit der sehr persönlichen Geschichte. Sehr besonders. Gut, Roberto, dann danke ich dir für deine Zeit mit uns hier heute Abend.
Danke euch, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht.
Schön, obrigado.
Obrigado, danke euch und viel Spaß euch noch und danke. Bis bald. Ja.
Genau. Ja.
Bis dann, ja. Alles Gute, ciao, ciao.
Danke dir auch, ciao. Ciao. Andreas, würde ich sagen, reden wir jetzt über Mainz nach diesem sehr interessanten Einblick auf den nächsten Gegner. Wir müssen leider. Ich war selber da, Yannick auch, der konnte jetzt leider heute kurz frustrieren, ansonsten hätten wir da noch über die Erlebnisse im Gästeblock reden können. Das war nämlich für eine Minute lang war es cool, die anderen 89 war es eher anstrengend oder 95. Wir fangen erstmal an mit der Startelf. Und die war wenig überraschend, eigentlich die stärkste Startelf, die man sich aktuell so vorstellen konnte. Klar, Kanus fiel aus, Wagnermann war noch nicht fit. Mittelstädt hinten links, Asignor rechts. In der Mitte dann Chabot und Jaquez. Hättest du eher Jeltsch erwartet in Innenverteidigung statt Jaquez?
Ja, habe ich tatsächlich. Aber ich denke einfach, so ein bisschen Rotation muss dann doch sein für Nunes. Und Jacques ist ja auch ein guter, er braucht jetzt auch ein bisschen Spielpraxis. Ja, aber es war schon so die beste Elf, die wir zu bieten haben zurzeit.
Ja, ich meine, ansonsten Stiller, Karasor, Führig, Under, Fleming, Demirovic, das war, glaube ich, erwartet. Ich kann mal auch in unserer Vorschau auf dem Blog haben wir uns das ja auch überlegt. Ja. Du hast eine Woche, kurz eine Woche voll trainieren. Warum nicht direkt mit der besten Elf starten? Genau, ja, und Jacques, ich glaube, man hat dann auch erwartet, dass man ein bisschen mehr Tempo braucht. Vielleicht hat er dann eher die Stärken bei Jacques gesehen. Aber ja, schauen wir mal aufs Spiel. Der VfB legt ja eigentlich gut los, fand ich. Batz, der den Schuss von Mittelstädt direkt parieren musste, der Mainzer Torhüter nach ein paar Minuten. Dann gab es diese Flanke von Leveling, wo Undav ganz knapp nicht rankommt. Also eigentlich war das ein guter Ansatz, direkt zu sagen, wir schlaufen hier mit der vollen Kapelle auf. Also alle, wir rotieren nicht so stark, dass wir irgendwie später noch die Leistungsträger reinbringen, sondern bringen die direkt von Beginn an. Und eigentlich war das ja der richtige Ansatz, den der VfB für das Spiel gewählt hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war schon so ein Zeichen gesetzt, so, hey, wir wollen hier 3 Punkte holen. Wir wollen erst nicht erstmal abwarten, was ihr macht, sondern wir gehen gleich los. Ja, sehr, sehr bitter, dass da unter verpasst hat, aber der Ball war auch ein bisschen zu, ich glaube, zu nah an der Grundlinie. Mhm. Ja, ich glaube, wenn er ein bisschen besser gekommen wäre, aber gut, da könnte vielleicht auch Mainz im Weg stehen, wenn ich jetzt so die Szene im Kopf noch abrufe. Ja.
Ja. Ja, also, das fand ich echt gut, was mich dann nicht ganz so verstanden habe, und ich habe das Gefühl, das macht der VfB häufiger. Wir starten wirklich druckvoll, schießen einfach kein Tor und dann so nach 15 bis 20 Minuten chillen wir erstmal ein bisschen, habe ich das Gefühl. Dann ist so ein bisschen, okay, der erste Ansturm hat nicht funktioniert, bevor wir jetzt unsere Kräfte verschwenden, und das muss auch nicht mal ein schlechter Ansatz sein, bevor wir jetzt unsere Kräfte hier komplett auspowern, nehmen wir mal ein bisschen den Fuß vom Gas, und nur dummerweise passiert dann fast immer das Gleiche, außer halt gegen so Mannschaften wie gegen Wolfsburg, da lief das nämlich genauso, dass wir dann irgendwann gesagt haben, so jetzt mal ein bisschen Piano. Dann wird plötzlich Mainz stärker. Ja. Ne, also dann Jacques, der muss diesen Querpass von Nebel auf Tietz unterbinden. Dann wird das Tor von Tietz wird abgepfiffen, weil Wiedmer in Nübel, fand ich, reinspringt. Aber ja, da merkst du ja schon, die Einschläge kommen näher, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das sollte eigentlich ein Weckruf gewesen sein. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich bin jetzt kein Taktikblogger, ich habe das Spiel jetzt auch nur auf mein Handy während der Arbeit geschaut, muss ich zugeben. Aber ich habe das Gefühl, dass man es ein bisschen umgestellt hat, ein bisschen früher angelaufen ist und vielleicht das auch ein Stück weit den VfB ein bisschen da abgewürgt hat. Ich meine, Urs Fischer ist ja so ein bisschen der defensive Terrorfürst der Bundesliga, was das angeht. Insofern habe ich das erwartet, hatte ich damit gerechnet, dass Mainz uns immer mal besser in Kontrolle bekommt. Aber das war dann wieder ein bisschen, ja, dann haben wir da echt viele Chancen zugelassen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir jetzt nicht sehr zweikampfstark waren, dass uns Mainz da ein bisschen so den Schneid abgekauft hat, da ein bisschen körperlicher reingegangen ist. Gerade diese Szene ist ja sinnbildlich da, wie der da reinspringt. Ja. Und ich frage mich, warum das auch keine gelbe Karte war, weil es war nicht ein Angriff aus dem Torwart, aber.
Ja, ich glaube, weil er außerhalb des Fünfers war.
Ja. Ja. Fünfer ist ja kein Schutzraum mehr.
Naja, das stimmt. Das wissen wir ja spätestens seit Arsenal da seinen Terror schiebt. Ja, ich habe einen Tweet gesehen vom Mainzer Oberbürgermeister. Der meinte, man könnte ja wirklich nicht davon sprechen, dass die Mainzer Schiri-Darlings wären, nachdem dieses Tor zu Unrecht aberkannt worden wäre. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also sorry, wenn ein Torwart noch nicht mal den Ball fest hat, ja, aber gerade dabei ist ihn zu fangen und dann springt und spielt ihn rein, dann ist es halt einfach ein Stürmerfoul. Und zwar in jedem Universum, sorry. Und gerade komplett ohne VfB-Brille. Also ich finde, ich weiß nicht, ob man darüber diskutieren muss, ich finde nicht, Herr Oberbürgermeister aus Mainz.
Also der wirkliche Oberbürgermeister oder heißt das
so? Nein. Der hieß so, wie er heißt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Man möge es mir verzeihen, wo ich lange in Mainz gewohnt habe. Aber der hat in seinem hat in seiner Twitter-Bio stehen, Oberbürgermeister von Mainz. Und ja, es ist ja auch okay. Man kann ja seine Meinung haben, aber vielleicht sollte man als Oberbürgermeister bei seinen Leisten bleiben. Gut. Genau, also es ist auf jeden Fall Auf jeden Fall wurde Mainz dann stärker und der VfB auch mit vielen Fehlpässen. Also die krassesten reden wir gleich noch. Aber da waren wirklich wieder Dinger dabei, so halbgare Dinger am Mittelkreis, die einfach zu kurz sind, nicht genügend Druck, nicht genügend Überzeugung dahinter. Dann ist vorne rum wieder viel Hacke, entweder zu viel Hacke-Spitze oder zu viel, ich spiele nochmal quer, ich spiele nochmal zurück. Hast du eine Erklärung dafür, Andreas, warum der VfB so sehr den Fuß vom Gas nimmt, dass er fast droht, stehen zu bleiben, um mal in dem Bild zu bleiben?
Also ich kann es mir nur erklären, dass, also ich vorhin gesagt, so dass Mainz da ein Stück weit einfach ein bisschen aggressiver war, aber ja, ich habe das Gefühl, dass wir uns da recht schnell einschüchtern lassen. Mhm. Also ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Mentalität noch, die Konstantheit, die abgeklärt sein, Erfahrung, ein bisschen da einfach besser drumherum zu passen. Ich meine, es ist immer ein Geduldsspiel, wenn man drauf Ballbesitz, Fußball sitzt, da wartet man einfach auf die Lücke, und wenn die nicht kommt, dann wird man ungeduldiger oder unkonzentrierter. Mhm. Ja, es muss, da muss man, ich glaube, aber ich habe das Gefühl, das zieht sich so durch die Höhen des Amtszeit durch, dass das VfB bei solchen Spielen halt immer Probleme hat und auch immer ein bisschen die Konzentration vermissen lässt.
Ja, ich habe so ein bisschen auch, ja genau, die Konzentration ist das eine. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn Mannschaften so komplett, scheiße sind wie Wolfsburg letzte Woche oder vorletzte Woche mittlerweile, also die wirklich komplett am Boden liegen, dann kann der VfB zubeißen, ja, und dann hast du auch so ein dominantes Spiel. Aber wenn eine Mannschaft wirklich, also gut, Mainz stand ja genauso, vielleicht nicht ganz so sehr, aber immer noch sehr mit dem Rücken zur Wand wie Wolfsburg, und die schaffen es aber, und das war ja das Gleiche, was ich dann vor zwei Wochen gesagt habe mit Heidenheim, bei Heidenheim stimmt's ja grundsätzlich, vielleicht stimmt's jetzt mit Hacking bei Wolfsburg demnächst auch wieder, aber bei Heidenheim merkst du, es stimmt, es passt, die Qualität ist halt manchmal nicht ausreichend. Bei Mainz siehst du auch, das stimmt, es passt, die verlieren dann trotzdem in Dortmund 4-0, weil halt irgendwie die Qualität nicht unbedingt immer da ist. Oder du hast halt irgendwie so ein Spiel wie gegen uns, wo dann plötzlich bei uns die Qualität halt durchschlägt. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Aber diese Intensität, die können die auf den Platz bringen. Ja, die fallen nicht so auseinander, wie Wolfsburg das getan. Und damit haben wir dann echt unsere Probleme. Und das ist natürlich schwierig, ja, weil bei denen natürlich der Druck wesentlich höher ist als bei uns. Aber das musst du dann halt, wenn du dahin willst, wo du hin willst, dann musst du damit klarkommen. Und dann kann es nicht sein, dass wirklich in jedem Spiel, das war gegen St. Pauli so, da haben wir uns teilweise auch von Heidenheim jetzt mal ab vom Schiedsrichter den Schneid abkaufen lassen. Und jetzt halt schon wieder teilweise. Und das verstehe ich irgendwie nicht.
Ja, stimme ich dir zu. Ein Stück weit hat man das Gefühl, wenn der Gegner Fußball spielen will, dann glänzen wir. Jetzt gegen Wolfsburg, das war ja ein spielerischer Ansatz, den Bauer hatte, nur die Mannschaft ist halt einfach nicht dabei. Ja. Und dann bei so Kick-and-Rush-Teams wie Pauli, Heidenheim und jetzt auch Mainz, dann funktioniert es nicht.
Ja, also es ist ärgerlich, und es wurde noch ärgerlicher. Du hast dann Tietz in der 30. Minute, wo Nübel den Kopfball parieren muss. Dann köpft Lee völlig freistehend vorbei. Und was mich auch geärgert hat, ist, ich habe letzte Woche auch vorgelesen, habe es auch im Blog geschrieben, die Mainzer haben die meisten Kopfballduelle in der Liga gewonnen.
Ja.
Und dann kommen die so frei zum Kopfball. Und ich glaube, der VfB hat zeitweise mit 4-0 Ecken geführt und zur Halbzeit, glaube ich, nach Ecken 6-4 für Mainz, weil die sich immer weiter nach vorne geschoben haben, immer gefährlicher wurden. Und dann kommen wir schon in die 39. Minute. Der VfB hat eigentlich einen Abstoß. Den spielt Chabot, glaube ich, von links, weil wir müssen ja unsere Abstöße alle flach hinten rausspielen. Chabot spielt auf Nübel. Nübel will ihn rüberlegen zu Raquez. Der rutscht ihm aber so arg, dass Raquez, glaube ich, gar nicht mal in den Ball kommen kann. Ich habe es nochmal hinterher in der Zusammenfassung gesehen. Im Stadion hatte ich Fahnen davor. Du legst quasi Mainz den Eckball auf dem Serviertablett hin und dann kommt die Ecke rein. Tietz verlängert in den Strafraum, da Costa legt ihn wieder in die Mitte und da steht dann Lee und köpft ihn unter die Latte. Ist noch ein bisschen Nübel versucht dann irgendwie ranzukommen, aber letzten Endes ist der Ball drinne. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich regt der Fehler vorher fast noch mehr auf, als dass man die Mainzer so frei im eigenen Fünfer zum Kopfball kommen lässt. Was ärgert dich mehr von den beiden Sachen an dem Tor?
Gar nicht mal so, weil ich kann es nur verzeihen. Ich bin nach wie vor Fan von diesem Hinten-Raus-Spiel. Mhm. Das passiert immer, dass uns da das Risiko groß ist, dass uns da Fehler passieren. Jaquez ist...
Ganz kurz. Der Typ heißt Jaquez.
Jaquez ist ja auch echt in letzter Zeit oft verletzt gewesen. Mhm. Er hat vielleicht nicht die Spielpraxis, um da sicher zu spielen. Ja, oder dass da einfach Kommunikationsfehler war. Ja, die Ecke, ja, aber das muss man auch gut verteidigen. Es kann nicht sein, dass sie sich hier zweimal den Ball hin und her köpfen und dann einfach zu lieb passen. Also da muss man noch ein bisschen aggressiver gehen, ein bisschen mental schneller sein, ein Stück weit.
Ja, also das ist halt so, das ist halt auch wieder das, wir können gleich mal über unsere eigenen Ecken sprechen, aber auch das ist sowas, worauf kommt es in so Spielen gegen so Abstiegskandidaten an? Die Standards verteidigen, keine dummen Fehler machen, weil damit lädst du Mainz echt ein. Und ich glaube, ich wollte es mir nochmal nebenher angucken, ich glaube, es ist halt Nübel, der halt einfach, also ich glaube, es war ein Kommunikationsfehler, wie du sagst. Also er hat, glaube ich, nicht drauf geachtet, wie viel Platz er noch nach hinten hat. Jaquez stand, glaube ich, ungünstig, wurde dann auch unter Druck gesetzt. Ich glaube sogar von Lee an der Stelle. Einfach wieder völlig unnötig. Und das Problem ist halt dann auch, dass...
Nee, ich stimme zu.
Naja, und das Problem ist halt auch, das ist halt genau das, was Mainz will. Das ist genau das, was die brauchen. Eine 1-0-Führung im eigenen Stadion gegen einen einigermaßen hohen Favoriten. Und das hatten wir schon gegen St. Pauli, ist bis zum Rückstand geraten. Du bist in Heidenheim dann in Rückstand geraten, okay, das war ein bisschen wild, aber nichtsdestotrotz, du hast dich auch in die Situation gebracht, dann auch mit dem Ausgleich schon. Einfach unnötig. Einfach genau das, was so Mannschaften brauchen. Das eigene Publikum wird heiß. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, der VfB hatte in der ersten Halbzeit einen Expected Goals Wert von 0,22. Und das ist halt was, also unabhängig davon, wie sehr du Mainz dann zum Torschießen einlädst. Wir hatten zwei Schüsse aufs Tor. Ja, also Mittelstädt, das Ding ganz am Anfang, dann hat Chabot nochmal aus 25 Metern abgezogen. Das waren die einzigen beiden Schüsse, die wirklich aufs Tor kamen, wo Batz was halten musste. Und ich meine, wir sehen es ja später, dass Mainz ist eigentlich nicht so defensiv, also die sind schon gut, ja, die haben schon gut verteidigt, aber du konntest ja trotzdem relativ leicht ausheben. Warum hat der VfB deiner Meinung nach es nicht geschafft, gefährlich auf das Mainzer Tor zu kommen, dann nach diesen beiden Chancen am Anfang?
Ja, vielleicht auch einfach, dass Mainz einfach gut verteidigt hat, dass sie sehr giftig waren, dass wir da einfach keinen Weg gefunden haben vor Bayern, die dass noch ein bisschen die Konzentration gefehlt hat. Vielleicht ist es auch irgendwie schlecht gewesen, dass es kein Spiel unter der Woche gab. Ich meine, vielleicht brauchen die das als Training.
Aber hatten wir letztes Jahr schon, ne?
Ja, im Saft zu bleiben. Genau, vielleicht, ja, war das das Problem. Aber ja, meine Erklärung ist halt auch ein Stück weit, dass es Mainz recht gut gemacht hat. Ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die 2-2 gegen Mainz gespielt haben. Das haben wir auch die großen Bayern auch nicht größer geschafft. Das stimmt. Und das dank eines Elfmeters. Kane wieder. Genau, das ist so meine Theorie.
Ja, also ich meine, da muss es natürlich, also es ist ärgerlich, dieses Spiel, wir ordnen es ja auch gleich noch ein. Es ist jetzt aber auch kein Weltuntergang. Was mich halt, um das ganz kurz zurückzugreifen, was mich halt so nervt, ist, du hast einfach dieses unglaubliche Potenzial in der Mannschaft, ja. Und du kannst, wenn du wirklich mit dem Kopf komplett über 90 Minuten bei der Sache bist, dann kannst du Mainz schlagen und kannst dir die nächsten 3 Punkte einsacken. Und das ist halt das, was mich so ärgert. Wenn wir es nicht besser könnten, wäre es das eine. Ja. Wenn das wieder so eine Saison wäre, wo Mainz irgendwie um Europa mitspielt und wir irgendwie gegen Abstieg kämpfen, ja, dann waren 2-2 in Mainz schon ein Erfolg, aber es ist halt so.
In Mainz muss man nicht gewinnen.
Ja, ich weiß. Aber die Mannschaft ist halt so viel besser, als es manchmal zeigt. Und das ist halt das, was mich manchmal so nicht frustriert, aber halt ärgert, weil du lässt so viel liegen mit einer Mannschaft, die so unglaublich viel mehr könnte. Und was vielleicht auch am Donnerstag wieder sehen, gegen Porto.
Ich würde ja gerne Hoeneß und Wolgemuth empfehlen. Pack den Malik Fatih in einem Flieger nach London, kauft eine Dauerkarte für das Emirates, und er sollte sich da ein bisschen Ecken lernen. Ja. Also es ist halt auch so, weil genau solche Spiele, da brauchst du halt auch Ecken. Da musst du halt auch, da sein. Und wir haben ja nicht so einen kleinen Kader. Wir haben Dini Juric, der gespielt hat. Wir haben ja jetzt, oh, mir fällt gar nicht mehr weitere Spieler ein, aber egal.
Sag mir, du wolltest nicht
sagen, ob er das verletzt. Ja.
Chabot, beispielsweise.
Chabot, genau. Ist
auch kein kleiner Spieler, ja. Ja.
Chabot, wenn der spielt. Also, ich verstehe das wirklich nicht, warum wir so schwach nach Standard sind.
Und du musst,
die sind ja auch immer schlecht getreten.
Ja. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Kopfball sein. Es muss ja nicht dieser klassische Kopfball an Fünfer sein, den dann jemand über die Linie drückt, ja. Wir hatten im Hinspiel gegen Wolfsburg, haben wir dreimal die gleiche oder zweimal die gleiche Eckenvariante gemacht, mit wo Elkanus auf wo Stiller auf Elkanus spielt. Elkanus legt dann neben Strafraum zurück und Stiller flankt dann aus vollem Lauf rein. Ja, das hat gegen Wolfsburg zweimal geklappt. Und wir haben ja mittlerweile auch noch einen zweiten Standardtrainer, ich habe den Namen gerade wieder vergessen. Aber es ist echt, und das hat auch nichts mehr mit dem jeweiligen Gegner zu tun. Die Ecken sind seit Wochen eigentlich, du könntest mehr draus machen. Ich meine, ich will mich nicht beklagen, weil das ist das auch nichts, was uns irgendwie dann Punkte kostet im großen Sinne. Aber gegen Mainz hast du es wieder gesehen. Du hattest relativ viele Ecken. Ja? Was auch einfach passiert, ich meine, warum wurde schießen die Bayern auch ihre ganzen Tore? Ja? Die machen so viel.
Elfmeter.
Ja, Elfmeter auch. Und dadurch, dass halt Kane die Qualität hat, einfach mal aus 20 Metern abzuziehen und das Ding halt in den Winkel zu schweißen.
Das fehlt uns auch so. Deshalb rede ich ja immer wieder. Schießt halt auch von der zweiten Reihe.
Ja.
Fürich kann das doch. Fürich und Leveling haben doch so einen Hammer als Fuß. Macht es doch einfach. Und selbst wenn der Ball halt irgendwie abgefälscht dann am Torwart vorbeigeht, das ist. Passiert ja auch bei den Bayern, und redet man immer von den Dusel-Bayern, aber das passiert, das muss man halt auch mal probieren.
Ja, und dann hast du halt auch die Standards im Zweifelsfall, ne? Dann springt irgendwem der Ball an den Arm, dann ist es Hand, oder du hast eine Ecke, und ich glaube, was der Grund ist dafür, ist, dass man Angst vom Konter hat, weil man der eigenen Restverteidigung nicht genug vertraut. Ja, Hamburg war ja nochmal sowas Besonderes, aber, ich glaube, die haben einfach Angst, dass dann der Schuss hängen bleibt. Und das war ja dann im Grunde das, was in Hamburg passiert ist, wenn auch noch ein bisschen spezieller durch den Standard. Weißt du, und dann bleibst du hängen dann geht's ganz schnell. Und davor haben die so ein bisschen Angst. Und deswegen kommen immer wieder diese Pässe hinten rum und quer und hier nochmal ablegen und hier versuchen, möglichst kompliziert in Strafung reinzukommen und dabei den Ball nicht zu verlieren. Klar, ich meine, du hast natürlich, also rein statistisch hast du natürlich eine geringere Torwahrscheinlichkeit, wie weiter weg du schießt. Ja? Aber manchmal bei so Spielen, zieh doch einfach mal ab. Und ich meine, wie viele Tore haben wir jetzt auch zuletzt geschossen? Ich meine, auch gegen Wolfsburg, und ich überlege, wo es da vorne war. Ich glaube, auch gegen Celtic, wo die dann abgefälscht waren. Also das ist genau das 2-0 von das 2-0 von Elkanus gegen Celtic. Die Flanke, die war ja auch abgefälscht. Ja? Probier's einfach mal.
Ja. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
Aber, na gut. Wie war denn dein Gefühl zur Pause mit dem 0-1-Rückstand?
Schlecht. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, komm, das wird nichts mehr. Ich habe geguckt, wie es bei den anderen Teams läuft. Ich hatte ja die Konkurrenz drin und zur Halbzeit war es sehr, sehr blöd, weil ich glaube, Leverkusen hat da geführt in Freiburg. In Wolfsburg, Wolfsburg hat, glaube ich, auch geführt gegen Hamburg. Ja. Also, wobei, das ist ja mehr so dieses Hate-Watch, dass die halt nicht absteigen. es sah nicht gut aus. Also, Augsburg hat in Leipzig geführt. Das war so mein Hoffnungsschimmer, dass vielleicht die Augsburger das noch durchziehen. Leider haben die es ja noch geschafft zu gewinnen. Hoffenheim hat ja geführt in Heidenheim und dachte ich, oh Gott, das wird jetzt ein richtig blöder Spieltag. Ja. Im Gegensatz zu den letzten Wochen, wo wir richtig Glück hatten.
Ja, ich hatte auch, also ich habe mir schon gedacht, okay, wir machen hier noch was, aber die erste Halbzeit war halt echt nicht gut, muss man sagen, bis auf die ersten 10, 15 Minuten.
Ja.
Zwischendurch habe ich dann gesagt, okay, boah, langsam wird es ja echt schwierig, ja, dass es so in die zweite Halbzeit immer weiter reinging. Wir kommen dann gleich nochmal auf die zweite haarsträubende Szene vom eigenen Tor. Okay, also heute wird es echt nichts. Ja.
Ja.
Und gleichzeitig denkst du dann, nee, warte mal ab. Du hast schon häufig gedacht, es wird nichts, und dann lagst du plötzlich dem mal einen Block in den Armen, weil der VfB doch noch das Spiel gedreht hat, und so kam es dann auch. Aber erstmal kam der VfB auf jeden Fall besser aus der Pause, und der Schuss wird geblockt direkt in der 48. Minute. Aber dann musste auch Nübel schon wieder eingreifen gegen Geraldo Becker aus spitzem Winkel, und dann wechselte Sebastian Hoeneß zum ersten Mal aus in der 65. Minute. Nati kam rein für Asignon, Und damit haben wir ja, wenn wir den Aston Jahr, der ja schon letzte Woche gegen Wolfsburg nicht gespielt hat, wieder rausnehmen, haben wir so eine Art Dreierkette eigentlich wieder. Du hast ja vorher schon gesagt, du fandest das mit der Viererkette eigentlich gut in dem Spiel und nicht mit der Dreierkette. Wie fandst du die Umstellung dann in der 65.?
Also ich habe schon das Gefühl, das war besser für uns. Mhm. Natürlich ist man unter Zugzwang, man wechselt dann in der Offensiven für den Defensiven aus. Assignor, der ist ja auch immer so ein bisschen, der hat seine Momente, aber meistens ist er ja Mitläufer, als ist er wirklich
teurer Mitläufer, ja.
Ja, voranläuft. Also wenn der VfB gut spielt, ist er gut. Wenn der VfB nicht gut spielt, ist er Teil des Problems so. Mhm. Ja. Und ich habe mich gefreut, dass Nate gekommen ist, weil ich dachte, vielleicht sind wir da ein bisschen kreativer vorne. Ein bisschen können wir Druck machen und vielleicht schaffen wir doch noch den Ausgleich.
Ja, mindestens, ja. Es kam aber erstmal anders, nämlich eine Minute später spielt Rakes einen Ball oder will ihn zu Nübel zurückspielen. Im eigenen Strafraum ist viel zu kurz. Geraldo Becker spritzt dann da rein. Der Ball kommt zu Tietz, der schießt. Rakes schmeißt sich dazwischen. Dann kommt der Ball zu Nebel und der knallt ihn an den Pfosten. Und ich stand im Block, hab mir gedacht, Alter, was zur Hölle macht ihr da? Also wirklich völlig ohne, also nicht völlig ohne Druck, aber halt ohne größeren Gegnerdruck. Das ist das, was du im Mittelfeld schon gemacht hast. Irgendwie diese Pässe ohne Überblick, ohne Konsequenz zu spielen. Ja, also ich hab die Krise gekriegt im Stadion. Wie ging's dir vom Handybildschirm?
Also, wie gesagt, ich musste die Konferenz gucken.
Ja.
Gut, dass die Szene nicht kam in der Konferenz und ich war abgelenkt, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie erst so nachgesehen, als irgendjemand die auf Twitter hochgeladen hat. Meine Fresse. Oh. Das ist, wir haben echt Glück gehabt, dass das Mainz da nicht gut ausgespielt hat, ein bisschen vielleicht so überrascht war davon, von der Dusseligkeit, aber da hat echt ein Dusel, also das war nicht gut, also da muss man sagen. Da muss, also auch, ja, wie gesagt, Kommunikationsprobleme mit hat lange nicht gespielt, ich regelmäßig gespielt, aber trotzdem, Leute, ein bisschen.
Ja, du musst halt mit dem Kopf da sein. Und ich meine, ja, wir reden jetzt am Ende über ein 2-2. Ja. Aber da hättest du halt auch gut eigentlich muss es da 2-0 stehen. Genau. Und mein einziger Lichtblick für mich in der Situation war eigentlich, dass ich dachte, wenn Mainz sowas nicht macht, dann wird es am Ende bestraft von uns. Aber also ansonsten, ja, in der 74. Minute kamen dann die weiteren Wechsel. Silas kam rein für Geraldo Becker, wo ich auch schon natürlich gesehen habe. Ich wusste da natürlich schon was. Ja. Was passieren würde, was natürlich dann zum Glück nicht eingetreten ist. Beim VfB kam Thomas rein für Führig und Jelsch für Rakes. Genau, über Rakes haben wir schon ein bisschen gesprochen. Mit Silas, mit der Einwechslung war auch klar, dass Urs Fischer jetzt komplett auf Konter setzt. Also die weitere Marschrichtung war nach dem Wechsel auch gleich mehr. Geraldo Becker ist, glaube ich, auch nicht ganz langsam, aber mit Silas ist klar, da muss nur ein Ball irgendwo liegen bleiben im Mittelfeld, dann nimmt er sich den und macht das 2-0. Ja. Und bei Tomasch habe ich mich so ein bisschen gefragt, also, beziehungsweise habe ich mich vorher so ein bisschen geärgert, das war ja dann schon die 74. Minute und stand immer noch 1-0 für Mainz. Du hast ja schon quasi deine erste Elf in Anführungsstrichen, auch wenn es sie bei uns nicht gibt, oder deinen Leistungsträger, hast du ja schon auf dem Feld. Ja, du hast Führig, du hast Lewiding, du hast Undav, du hast Demirovic. Du kannst quasi kaum noch nachlegen und ich finde gerade ein Spieler wie Tomasch ist niemand, den du als Brechstange einsetzen kannst, wenn du 0-1 hinten liegst. Ich meine, er hat mich dann Lügen gestraft, indem er das 2-1 vorbereitet hat, aber Tomas und Buonanni sind Spieler, die würde ich nicht bei einem 0-1 Rückstand am Ende einwechseln. Wie siehst du das?
Ja, da stimme ich dir zu. Ich hätte eher jetzt gehofft, dass Cimber kommt für Stiller oder für Karasor. Ich glaube, weil da ist so ein bisschen das Spiel aus der Tiefe, dieses als Anspielstation ist recht gut, also kann da vielleicht ein bisschen helfen, den Abwehrriegel zu knacken. Tomasch ist ja auch gut, der gute Dribbler, der kann auch in engen Raum sich durchsetzen. Ich denke mal, die Idee dahinter war einfach Fitness, dass vielleicht Führig ein bisschen schon ausgepowert war und einfach frische Beine war, plus ein bisschen noch vorausplanen für das Porto-Spiel.
Ja, also wie gesagt, Tomasch sollte mir dann gleich Lügen strafen. Erstmal kam es aber in der 76. Minute ganz plötzlich zum 1-1. Karasor schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld rein und quasi umgekehrt zu dem Tor von Undav gegen Wolfsburg sprang der Ball diesmal Undav ans Bein und zu Demirovic und der knallt das Ding einfach rein. Also eigentlich das richtige Tor in der Situation. War vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass der Ball da so abprallt. Aber ja, also das war so richtig der Weckruf im VfB, oder?
Ja, Glück des Tüchtigen.
Ja.
Ja, also bei mir, ich habe das Tor nicht gesehen, das war dann dieses Tor in Mainz und ich dachte, Gott, bitte, dann hast du den Müritz jubeln sehen vor dem Gästeblock und ich denke mir so, ich habe dann gestern gekauft, bitte kein VAR.
Ich auch.
Ja.
Aber es ging, glaube ich, nicht in der Situation. Ja,
war aber auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt. Dann war so ein bisschen die Hoffnung da, vielleicht mit einem Last-Minute-Punch.
Ja.
Der kam ja auch, aber für die falsche Mannschaft.
Ja.
Ja.
Ja, und es aber ging ja...
Auch stark mit Demirovic, also der, das ist jetzt mittlerweile... Also, es gab ja viele Kritiker von ihm. Ich glaube, mittlerweile muss man es auch einsehen, dass der richtige Mann ist, dass der Gyrassi auch richtig gut ersetzen konnte mittlerweile, weil da steht schon 8 Tore in 16 Spielen. Das ist halt schon eine starke Statistik. Ja. Auch viele vorbereitet, auch, glaube ich, einige Scorer.
Ja.
Das hier gegen Wolfsburg, auch wenn es unfreiwillig war, aber ja, super Spieler.
Ja, ja. Also vielleicht nicht unbedingt Gyrassi in seiner Prime. Aber zumindest halt von der Wichtigkeit. Und ich meine, das machen sie ja beide zusammen auch. Also du hast Undav, der dann gleich sein 15. Saisontor schießt. Du hast Demirovic mit 8 Toren, der aber auch nur 16 Spiele bestritten hat bisher. Und das ist schon krass einfach. Und ich sehe da auch keinen Grund mehr für Kritik, warum ich hier so rumstottere. Ich guck mal, Gerassi hat 12 Tore mittlerweile, hat ein bisschen getroffen jetzt in den letzten Wochen, aber nichtsdestotrotz, also hat aber auch 24 Spiele gemacht. Also, ne? Und wenn du dann die Quote anschaust, gut, das sind auch 50%, aber ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, die haben beide relativ wenig Spiele. Ich glaube, Undav hat auch eine Zeit lang gefehlt.
Ja, Undav hat 21 jetzt.
Ja,
also 21 Spiele, 15 Tore. Ja, genau.
Nee, ich hätte jetzt irgendwie 19 oder so im Kopf gehabt.
Nee,
Demirovic hat 16, so rum.
Genau, ja, genau. Demirovic hat 16. Undav hat am Anfang, ich glaube, die ersten 3 Spiele verpasst. Bis zum Gladbach-Spiel. Der hat ja gespielt. Und dann kam das Gladbach-Spiel. Oder war das, wo Undav sich verletzt oder wo Demirovic sich verletzt hat, wo ihm der Maschino auf die Beine gefallen ist? Ich glaube, es war Undav. War das Gladbach-Spiel? Ja. Genau. Also Undav hat die ersten 3 Spiele gespielt, da war Demirovic, glaube ich, noch raus, wenn ich es richtig erinnere. Dann kam dieses Spiel gegen Gladbach, wo ihm Maschino Undav auf die Beine fällt bei der Ecke. Da war Undav eine Zeit lang raus, aber hat dann scheinbar im Sommer dann auch nur die, was haben wir jetzt, 25 Spieler, 4 Spiele verpasst. Also wie auch immer. Wir kommen in die 77. Minute und es waren quasi gefühlt nach Wiederanpfiff 30 Sekunden. Der VfB gewinnt relativ schnell den Ball nach dem Mainzer Anpfiff und dann einfach super gut gekontert. Mainz sehr, sehr hoch aufgerückt, wie man das halt auch macht nach dem Anstoß und vor allem, wenn du gerade den Ausgleich kassiert hast. Und dann sieht Thiago Tomasch einfach den perfekten Laufweg für Dennis Undav, spielt den Ball hinter die Mainzer Abwehr, Undav geht durch. Ich habe nur irgendwann, also du bist dann im Block, du feierst gerade noch das 1:1, stimmst schon wieder das Ole 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 an, und dann siehst du plötzlich, wie Undav frei durchrennt und dann siehst du wieder eine Fahne vom Gesicht, dann siehst du, wie Undav am Strafraum ist und denkst so, bitte mach das Scheißding rein. Und er macht's dann auch rein. Richtig geil, richtig abgezockt. Wie gesagt, 15. Saisontor. Wahnsinn. Also ich im Block, das war krass, also die Lautstärke im Gästeblock war danach auch Hammer, wir sind durcheinander geflogen, das sind so diese geilen Szenen, wofür du dann doch auch gerne mal in den Stehblock gehst, weil das ist einfach pure Ekstase gewesen, richtig schön, ein bisschen schade auch drum, ehrlich gesagt, im Nachhinein. Wie ging es dir nach dem 2:1?
Das war, also ich war auch sehr froh, ich habe auch gebetet Richtung Olaf, bitte verkackt sich. So eine Chance wirst du nie wieder bekommen.
Ja.
Ja, krass, also schön gemacht. So, dann erstmal gecheckt, Abseits bitte nicht. Das war ja doch in der eigenen Hälfte, ist ja auch noch gestartet, so verpasst es. ja, auch cool und abgezockt gemacht, genauso wie es ein Stürmer machen muss. Ja. Einer für die Nationalmannschaft.
Ja, naja, die Diskussion hatten wir ja letzte Folge schon. Ja, und ich meine, also wir ärgern uns das am Ende über den Punkt, aber dass du halt zwei Spieler hast, die dir innerhalb von einer Minute dieses Spiel drehen können. Ja, und dann auch so, also der eine wirklich aus ansatzlos im 16er und der andere wirklich mit so einem perfekten Laufweg und dann auch so cool abzuziehen. Das ist einfach eine Qualität. Wir müssen jetzt nur schauen, dass die Mannschaft an sich den Kopf irgendwie klar kriegt in so Spielen.
Ja, aber wir müssen dringend gucken, dass unser Fendlich ein neues Arbeitspapier bekommt.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn er sich einen zweiten Rolls Royce kaufen kann, dann so wie jeder, aber bitte Wohlgemut, koche.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Der Mann hat in der ersten Saison, glaube ich, 18 oder 19, ich vergesse, ich meine, es waren 19 am Ende. 19 ja. Treffer. Man könnte es ja zusammenrechnen, weil das war erst der 51. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Und dann halt die neuen Treffer letzte Saison waren nicht so gut. Aber ich meine, der ist ja jetzt schon wieder auf Kurs seiner Torbilanz von vor 2 Jahren und wir haben erst den 25. Spieltag. Ja. Also würde mich nicht wundern, wenn der UNDAF dieses Jahr noch mindestens die 20 voll macht. Ja, in den nächsten 9 Spielen. Also kann ich mir durchaus vorstellen, es sind noch 5 Tore, 9 Spiele. Aber wenn es jemand kann, dann er. Gut, Thomas sah dann gelb wegen Meckerns in der 82. und dann wechselte der VfB ein letztes Mal. Er hatte dann eine Führung zu verteidigen. Hendricks kam rein für Mittelstädt. Ich fand Mittelstädt in dem Spiel auch nicht so wirklich überzeugend. Er hatte auch gute Szenen, wo er dann an der Außenlinie mal einen Ball rausgekrätscht hat.
Ja.
Auch die letzten Wochen schon. Er saß ja gegen Wolfsburg 90 Minuten auf der Bank. Ist sicherlich auch aus Rotationsgründen nach dem Celtic-Rückspiel. Aber Maxi ist momentan, sagen wir mal, nicht in seiner besten Phase, habe ich das Gefühl, oder?
Vielleicht ein bisschen überspielt, könnte man jetzt mal so sagen. Aber ich finde, jetzt Hendricks macht es auch gut.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch, da gehen ja schon die ersten Gerüchte auf Twitter rum. Mit Preisschild 40 Millionen, Premier League klopft schon an. Aber ja, Maxi wirkt ein bisschen überspielt. Vielleicht haben noch die Gegner so ein bisschen herausgefunden, was man gegen ihn machen muss.
Genau. Auf der anderen Seite natürlich auch eine super Flanke hinter die Abwehr. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber das war das Celtic? Ich meine schon, ja, das muss das Celtic, glaube ich, gewesen sein, die eine Flanke.
Das war Hendricks, genau.
Ja, also das war Hendricks, ja, genau. Was auch wieder den Punkt so ein bisschen bestätigt. Beim, Arevalo kam noch rein für UNDAF, Viper kam der bei den Mainzern für Wiedmer. Der VfB hielt die Führung eigentlich eine ganze Weile lang, aber war auch nicht so richtig stabil. Und dann greift Mainz in der 91. Minute nochmal an, Lee flankt von der Grundlinie und dann kommt Mwene auch völlig frei zum Kopfball, knallt das Ding an die Latte und von der Latte kommt der Ball zu Danny Da Costa und der macht den Abpraller rein. Und damit macht Mainz dann den Ausgleich. Wieder, wir haben es davon schon beim 1-0 angesprochen, dumm, dass du dir im eigenen Strafraum, bei einer eigenen Führung, es ist ja nicht so, als ob wir jetzt ausgekönnert worden wären, bei einer eigenen Führung wieder so die Lufthoheit verlierst. Ich fand es aber irgendwie verdient für Mainz, weil ich finde, also dieser 2-1-Sieg, ich meine, wir können danach, kam noch Wechsel von Mainz, deswegen können wir eigentlich schon in die Analyse zum Spiel gehen. Also der Sieg wäre schon sehr dreckig gewesen, meiner Meinung nach.
Ja, ich war da noch ein bisschen nüchtern. Aber klar, Mainz hat sich das verdient. Spielen noch eine starke Rückrunde jetzt. Und ich glaube, die ist auch zufrieden mit einem Punkt gegen ein Top-Team. Auch wenn die wahrscheinlich ein bisschen sauer sind, dass sie die Führung nicht verteidigen konnten. Ja, bitter, aber mal machen wir es, mal macht es der Gegner.
So. Ja. Ja, und also ich fand die Stimmung nach dem Spiel im Stadion schon ein bisschen bedrückt, weil natürlich wir nicht happy waren über den späten Ausgleich. Die Mainzer konnten aber mit dem Punkt auch nicht so wirklich was anfangen. Die stecken immer noch relativ tief unten drin. Ich fand, es war ein echt ein glücklicher Punkt für uns, weil du hast über 90 Minuten halt, bis auf diese eine Minute, wo du wirklich, und vielleicht noch die Anfangsphase, hast du einfach nichts gemacht, was einen Auswärtssieg gerechtfertigt hätte. Plus dann halt noch diese dummen Fehler, die du dir selber da einbrockst. Also, Wir können ja mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer in den diversen sozialen Netzwerken dazu geschrieben haben. Der Manu schreibt bei Twitter, wer Champions League spielen will, muss die geschenkten 3 Punkte mitnehmen. Und wenn man das nicht schafft, dann wird das auch nichts. Unfassbar schlechtes Spiel, muss deutlich aufgearbeitet werden. Also geschenkt waren die 3 Punkte, fand ich nicht. Nee. Also klar, sie wären geschenkt gewesen, wenn du halt so schnell das Spiel drehst. Aber die wären schon hart erarbeitet gewesen auch. Aber trotzdem glücklich. Weil du musst es dir nicht so schwer machen, finde ich. Also ich finde, wir machen es uns halt immer unnötig schwer in so Spielen.
Auf jeden Fall.
Der Tomek 1899 schreibt bei Twitter, mit dem Punkt muss man heute zufrieden sein. Mainz hätte das Spiel schon früher können müssen. Klar, später ging trotzdem immer ärgerlich, aber oftmals waren wir die Saison, die späte Tore gemacht haben, voll auf Kurs, jetzt auf Porto. Das ist das, was du gesagt hast, im Grunde. Wir haben halt auch häufig in der Situation, dass wir dann noch das späte Tor gemacht haben und auch den späten Ausgleich, wie es in Heidenheim ja beispielsweise. Der Wieland schreibt bei Facebook, ein sehr glücklicher Punkt nach einem eigentlich keinem guten Spiel, aber die Moral war wieder wichtig und ein Sieg war wirklich nicht verdient und nicht nur meine Meinung, aber Punkt kann trotzdem noch wichtig werden, Mund abputzen, weiter geht's. Also ich glaube, das kann man dem VfB weiterhin nicht vorwerfen, dass sie sich bei so einem Rückstand dann irgendwie hängen lassen. Ja, also sie wirken vielleicht unkonzentriert, sie wirken vielleicht ein bisschen ängstlich teilweise. Ich glaube, das ist teilweise einfach vor ein bisschen Angst vor dem 2-0, was dann manchmal so ein bisschen reinspielt bei der Mannschaft. Aber da, dass sie natürlich weiter versucht, das Spiel zu drehen, das ist auf jeden Fall so. Genau, der Jörn schreibt bei Instagram, Einstellung gegen Clubs unten als Auswärts nicht gut. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Das war jetzt das 3. Auswärtsspiel in Folge, wo wir Punkte haben liegen lassen. Spiele, die du von der Tabellenkonstellation eigentlich gewinnen musst. Einmal gegen, ja, ich glaube, St. Pauli war vorletzter. Ja. Heidenheim war letzter. Mainz ist jetzt 14. gewesen, glaube ich. Also, ja. Dann hat er noch geschrieben, der Jörn, bis auf die Anfangsphase und den 2 Toren war es eine sehr enttäuschende Leistung. Der Kinocast, also der Erik schreibt, gegen Mainz muss man nicht gewinnen, muss man doch, wenn man Champions League Ambitionen hat. Können wir gleich nochmal, wenn wir auf die Tabelle und auf Leipzig gucken, drüber sprechen. Der Krisimir Balakow schreibt, Unterwischung weiter, Punkt muss man mitnehmen. Und der Muckbuck schreibt bei Instagram, unverständlich. Wir hatten das ja schon ein bisschen andiskutiert, warum sich der VfB gegen Mannschaften im Keller so schwer tut. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen der nächste Entwicklungsschritt. Wir hatten ja Diskussion auch nach dem Spiel irgendwie, die Personalie Prömel kursiert ja immer noch. Da hatten wir dann auch letzte Woche hatten wir auch ein bisschen über Prömel gesprochen. Es muss ja nicht notwendigerweise Prömel sein, aber meinst du, dass ein Spielertyp wie Prömel, ein bisschen erfahrener, ein bisschen abgezockter noch als manch einer in der Mannschaft, dass der, es nicht er alleine, aber dass er, dass man mit solchen Spielern vielleicht solche Spiele weniger hat, dass das so ein Faktor sein könnte?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er ist jetzt auch um die 30, der hat auch schon einiges erlebt. Auf jeden Fall würde der Mannschaft gut tun. Wenn ich da vielleicht einen Blick hätte, wäre Posch von Mainz. Weil ich habe das in dem Podcast letztens gehört, dass der schon sehr... der hat ja schon mal Atalanta gespielt bei Bologna.
Der ist, glaube ich, gerade von Como ausgeliehen, ne?
Genau. Und das ist ja sehr, sehr akribisch, sich vorbereitet auf den Gegner, stundenlang sich Videos von dem Gegenspieler guckt, so sowas. Vielleicht bräuchten wir auch jemanden, der einfach so ein bisschen erfahrener ist, abgezockter ist. So. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Also, Ich finde, das soll so ein Spielertyp auch brauchen, der so auch ein bisschen vorangeht. Auch die Leute sagt, hey, passt bei dem und dem Spieler auf, der ist gefährlich.
Ja, also ich meine, ich habe gerade überlegt, ob das jetzt Resilienz ist, was uns fehlt, aber eigentlich ist das nicht, weil wir kommen ja immer wieder irgendwie zurück. Aber so ein bisschen dieses nicht so, nicht, würde ich sagen. Ja, genau, so ein bisschen abgeklärt und gleichzeitig auch so ein bisschen das Antreibende, weil du hast das Gefühl, dass die Mannschaft sich dann kollektiv so ein bisschen in ihrem Ballbesitz es sich bequem macht, ja, du hast ja dann auch, keine Ahnung, in der ersten Halbzeit 60 oder im gesamten Spiel 60% Ballbesitz gehabt, aber machen es dann so ein bisschen zu bequem in unserem Ballbesitz, und dann kommen halt auch so Fehler dazu oder Fehlpässe und dann wird es halt echt gefährlich, wenn du dann auch im Kopf nicht so heiß bist, ich weiß nicht, also klar, es ist eine lange Saison, du spielst jetzt wieder 4 Spiele in 2 Wochen, aber so diese Gier, das haben wir schon häufiger angesprochen, diese Gier in manchen Spielen, gegen Wolfsburg war sie da, da hast du Wolfsburg aufgefressen, die hättest du in der ersten Halbzeit schon mit 6-0 heimschicken können. Und in dem Spiel fehlte da wieder. Und das ist echt komisch manchmal.
Ja, weil was ich mir auch ein bisschen erklären kann, warum es immer auswärts passiert, ist, dass es ist zu Hause, du zumindest diesen Antreiber, Zuschauer hast. So. Mhm. Du wirst hier angefeuert, der Kapo hält den Stand, predigt schon dich. So. Du wirst da angepeitscht von der Mannschaft. Und im Auswärtsspiel hast du das nicht so. Vielleicht hast du diese feindselige Stimmung, ist vielleicht auch ein bisschen einschüchternd und da brauchst du einfach jemanden, der da einfach cool bleibt und sagt, mhm. Ich lieb's, der Bad Boy zu sein, ich möchte das Stadion jetzt ruhig stellen, so kalt, kalt stellen. Ja. Und ich bin da immer noch bei der Frage, ob Carrasco der richtige Präsident, Kapitän. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass er so ein Lautsprecher ist, dass es so einer ist, der vorangeht. Ja. Also Endo zum Vergleich war jetzt der ist ja spielerisch vorangegangen. Du hast gesehen, der hat sich da in die Bälle reingeschmissen, genau wie seine Szene in Köln unvergessen. Das ist auch so ein Ding, so ein vorangehend Ding. Und ich habe bei Carras einfach das Gefühl, dass er halt auch nicht Teil der Lösung ist.
Mhm. Ja, wobei, also wir haben natürlich auch mit Wataru Endo. Wir werden auch mit Vataru Endo zweimal fast abgestiegen, muss man dazu auch sagen. Ja. Ne? Aber klar, ich weiß schon, was du meinst. Endo war halt meistens in einer schlecht spielenden Mannschaft derjenige, der dann herausstach, der die Mannschaft dann getragen hat. Und das Gefühl habe ich bei Carrasco nicht immer, weil er auch spielerisch meiner Meinung nach nicht die Qualität eines Endo hat. Also ohne ihn jetzt schlecht reden. Ich will jetzt auch nicht keine große Carrasco-Diskussion aufmachen, aber Endo war halt einfach was anderes, deswegen spielt er erst auch bei Liverpool und Endo halt und Carrasco halt nur bei uns in Anführungsstrichen. Es muss ja noch niemand unbedingt der Kapitän sein. Ich meine, du hast ja Führungsspieler. Ja? Du hast ja einen Undorf, du hast ja einen Demirovic. Die haben ja genügend Erfahrung und auch das Naturell eigentlich dafür, aber irgendwie schafft es niemand, die Mannschaft nochmal so wach zu rütteln, weil du hast es ja dann gesehen, du hast in der ersten Halbzeit schenkst du dir ein Tor ein und dann machst du in der zweiten Halbzeit, passiert ja schon wieder sowas. Und ich mach das noch nie mal an Rakes fest, das ist ja eine grundsätzliche Geschichte, da passen ja. Das sind ja so eine Haltung einfach in der Mannschaft, die dann irgendwie so drin ist. So ein bisschen Schluffi-Haltung.
Ja, vielleicht wäre Schlotterbeck ja was. Ich meine, der wird ja jetzt nicht verlängert, so wie ich es mitbekommen habe. Stuttgarter Junge.
Ja, aber wir haben ja genügend Innenverteidiger eigentlich.
Stimmt auch wieder. Na, ja. Wer weiß, wenn jetzt der Purge kommt. So, Bayern denkt sich, ja, Jeltschier ist gut, Hendricks ist gut.
Ja. Dann können sie gerne auch nochmal jeder pro Spieler 80 Millionen auf den Tisch legen. Gut, da kümmern wir uns im Sommer drum. Das war es eigentlich schon zu dem Spiel. Wenn du willst, können wir gerne mal auf die Tabelle jetzt gucken. Nach dem 25. Spieltag. Der VfB ist immer noch Vierter, erstaunlicherweise. Mit 47 Punkten, jetzt 14 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen, erstaunlicherweise, weil wir es gerade uns so über das Spiel geärgert haben. Aber wir sind immer noch auf einem Champions-League-Platz. Wir sind 8 Punkte wieder hinter Dortmund, die ja gewonnen haben gegen Köln, genau. Ja. Wir sind 2 Punkte hinter Hoffenheim, die in Heidenheim gewonnen haben. Das ist scheinbar möglich. Auch wenn es 4-2 ausging, die da also auch nicht zu 0 spielen konnten. Wir sind punktgleich mit Leipzig, die in letzter Minute durch ein Eigentor eines Augsburgers siegten zu Hause. Über Leipzig sprechen wir gleich, das ist nämlich unser nächster Gegner. 3 Punkte vor Leverkusen, die leider das Nachholspiel jetzt unter der Woche dann gewannen, ja letzte Woche. Und dann aber am Wochenende, hilf mir kurz, die haben unentschieden gespielt.
In Freiburg, genau.
Ja, nee, da, so schlimm steht es um Leverkusen noch nicht. Genau, 3-3 gegen Freiburg. Und Frankfurt spielte nur 0-0 gegen St. Pauli. Und damit sind wir weiterhin 12 Punkte vor Frankfurt auf Platz 7. Und Freiburg, die sind jetzt punktgleich. Also immerhin. Ich meine, wenn man jetzt mal rein auf Europa schaut, sind 12 Punkte bei noch 9 ausstehenden Spielen natürlich immer noch ein super Polster. Und auch sonst. Ist es halt wieder ärgerlich, weil du konntest dich erneut nicht absetzen, du konntest erneut nicht von den Fehlern der Konkurrenz profitieren. Du könntest jetzt 5 Punkte vor Leverkusen sein, die ja momentan Sechster sind. Du könntest weiter vor Leipzig sein, du könntest gleich mit Hoffenheim sein. Wobei es mir ehrlich gesagt letzten Endes wurscht, ob wir Dritter oder Vierter werden.
Der. Ich will schon vor Hoffenheim.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist, ich werde auch gern vor Dortmund noch landen, aber ich glaube, das wird zunehmend.
Und vor Bayern auch.
Schwieriger, ja. Aber ich finde es interessant, die Frankfurter, die sind näher am Relegationsplatz jetzt als an uns dran. Also die haben, glaube ich, die haben 11 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz, das ist natürlich immer noch genug, sag ich mal.
Ja.
Aber die sind näher am Abstieg als an der Champions League. Aber wir sitzen natürlich ganz ohne Helme vor unserem Computer hier, Herr Hellmann.
Die haben jetzt auch ein negatives Torverhältnis.
Ja, ja, eben. Das ist ja das auch noch. Also wenn wir wirklich erstmal auf Platz 7 schauen wollen, die haben immer noch ein Torverhältnis von -1 und wir haben immer noch ein Torverhältnis von +16. Also das sind quasi 4 Spiele, eigentlich sind es 5 Spiele. Ja? Weil selbst wenn die punktgleich mit uns sind, stehen wir vor denen.
Ja.
Es sei denn, wir kriegen jetzt noch 9 Spiele lang die Hucke voll und die gewinnen alles. Aber also, ich glaube, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, mit jeder Woche ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest international spielen nächste Saison, ja, egal in welchem Wettbewerb, steigt. Und wir spielen auch noch gegen Frankfurt.
Auf jeden Fall. Ja. Conference League wäre jetzt auch nicht so schlecht, aber.
Nö, hätte ich auch nichts dagegen. Also ich meine, wir können ja kurz drüber sprechen. Ich meine, Champions League ist natürlich, hilft natürlich dem Verein finanziell immens.
Das ist natürlich für Transfers natürlich.
Genau. Also finanziell und was den Kaderplanung angeht, ist das natürlich das Beste. Aber ich könnte auch mit der Europa League leben. Also ganz ehrlich, ich Hauptsache weiter international fahren. Das hat mich jetzt angefixt.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, genau. Und es geht auch weiter international. Und zwar am Donnerstag daheim gegen Porto. Da haben wir vorhin schon mit Roberto Pinto drüber gesprochen, dann geht es am Sonntag gegen Leipzig zu Hause, 19:30 ist, glaube ich, Anpfiff, ne?
Ja.
Genau, und dann geht es nach Porto und dann geht es vor der Länderspielpause noch auswärts nach Augsburg, wieder am Sonntagabend, 19:30 Uhr. Das wird unsere neue Go-To-Anschlusszeit, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen bescheiden. Ja, springen wir mal kurz auf Leipzig. Die sind, wie gesagt, punktgleich mit uns auf Platz 5, haben jetzt seit Ende Januar nicht mehr verloren, haben wir am Samstag durch ein Eigentor von in der Nachspielzeit gegen Augsburg gewonnen. Davor haben sie in Köln und beim HSV gewonnen, haben aber auch gegen Wolfsburg und Dortmund unentschieden gespielt. Und ich meine, gegen Dortmund unentschieden zu spielen, das ist vertretbar. Gegen Wolfsburg weniger. Also ich finde, die ist auch nicht so richtig stabil. Ich meine, die haben natürlich Baumgarten und Diomont, die jeweils 10 Tore gemacht haben. Und Romulo, der uns ja dann im Hinspiel mit diesem Patzer von Nübel damals da den Deckel drauf gemacht hat. Mhm. Die haben schon eine starke Offensivreihe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das wird halt das zweite Spiel diese Woche, wo wir wirklich ans Limit gehen müssen. Aber gerade zu Hause sehe ich nicht, also das ist auch ein Spiel auf Augenhöhe mindestens. Also richtig stabil ist Leipzig ist auch nicht unterwegs, wenn ich mir die letzten Wochen angucke. Wie blickst du auf die Mannschaft aus am Vorort von Salzburg?
Ja, auch so ein bisschen mit Fragezeichen. Mhm. Hat eine gute Hinrunde, also am Anfang sind sie richtig gut reingekommen, aber irgendwie sind sie trotz keiner Doppelbelastung ein bisschen abgeschweift. Ich meine, die waren davor klar vor uns und jetzt mittlerweile sind sie wieder mussten sich hinter uns einreihen. Ja, also es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und ich glaube, ein Sieg wäre nicht so schlecht, auch weil wenn ich so das Restprogramm gucke bis zum Frankfurt-Spiel, wir spielen noch gegen die Mannschaften vor uns und auch gegen Leverkusen spielen wir, gegen Frankfurt spielen wir, Freiburg. Es ist sehr schwer bis die nächsten Wochen. Wir spielen hier gegen Augsburg, aber wieder so zwei Auswärtsspiele hintereinander. Das hat uns die letzten Wochen nicht gut getan. Auch gegen einen Abstiegskandidaten. Ich glaube, Augsburg ist dann noch im erweiterten Kreis unten. Okay, das Mittelfeld, okay, ich nehme es zurück. Ja, auf jeden Fall muss sich jetzt die Mannschaft zusammenreißen, die darf sich keine Fehler laufen wie im Hinspiel, Mübel. Das wird auf jeden Fall noch lustig.
Ja.
Und ja, ich hoffe, Leipzig geht das gleiche Schicksal wie Wolfsburg diese Saison.
Ja, absteigen werden sie wohl nicht mehr. Aber Ja, ich glaube, so schlecht kann man gar nicht da arbeiten mit der Mannschaft. Ja, aber wir können ja dann die nächsten Wochen auch mal schauen, immer wie die Konkurrenz spielt. Momentan ist da noch zu viel Konkurrenz, als dass man den Überblick behalten könnte. Aber wie du sagst, die spielen auch gegen Hoffenheim dann nächste Woche Freitag. weil sie ja nicht international spielen beide, ist das das Freitagabendspiel. Dann spielen sie in Bremen, dann spielen sie gegen Gladbach, dann spielen sie in Frankfurt gegen Union in Leverkusen. Also wenn man jetzt mal nur auf Leipzig schaut, gut, dann gegen St. Pauli und in Freiburg. Also das ist, und wir können dann, wie gesagt, den nächsten Mal gucken, wie dann am nächsten Spieltag die Konkurrenz spielt. Vielleicht können wir das so ab, keine Ahnung, dann nach der Länderspielpause mal anfangen, dass wir mal schauen, wie das aussieht, wenn sich das Feld so ein bisschen sortiert. Aber ja, also das werden jetzt wirklich zwei knallharte Spiele. Und ich bin gespannt, ob wir das so durchziehen können über die beiden Spiele. Was meinst du, wie die beiden Spiele ausgehen, jetzt Donnerstag gegen Porto und Sonntagabend gegen Leipzig?
Uff. Ich bin da vielleicht ein bisschen Sex-Pessimist. Ich denke, ein Spiel werden wir unentschieden spielen, das andere werden wir verlieren. Welches was ist, will ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich möchte nur bitten, dass wenn wir alle draußen, wenn wir gegen Porto verlieren, Porto ist eine gute Mannschaft. Ich möchte nicht wieder hier Wagnermann, Asinio ist schlechter Spieler, schlechter Transferflop, Undaf ist zu dick lesen. Porto ist einer der, ist eine richtig gute Mannschaft, die ist Favorit, einer der Mitfavoriten, diesen Titel zu holen. Mhm. Ja, ich habe schon die Kommentare vor Augen, was da wieder stehen wird. In unseren Kommentaren beim VfB.
Deswegen nehmen wir den Podcast auf, damit die Leute wissen, ja, dass Porto, wie Roberto vorhin sagte, dass es ein 50-50-Spiel ist.
Ja. Das sehe ich nicht. Ich glaube, Porto ist da echt, ich glaube, qualitativ wahrscheinlich müssen wir uns jetzt nicht verstecken, aber ich denke, dass sie ein Stück weit routinierte sind, geklärte sind. Du hast ja gesagt, der Torwart ist ja richtig. Also hat schon 14 Spiele zu 0.
16,
ja. Da ist der Thiago Motta noch im Kader. Mhm. Zwar vielleicht jetzt nicht mehr Stammspieler, aber ist halt auch ein Antreiber. Also der kann der die Mannschaft noch ein bisschen in Mentalität einhaucht.
Ja. Gut, dann schauen wir mal.
Was ist dein Tipp eigentlich?
Achso, wir spielen. Wenn du weiterkommen willst, musst du das Heimspiel gewinnen. Ich sage, wir gewinnen 2-1 gegen Porto zu Hause und spielen am Sonntag unentschieden. Und sind dann genau wieder immer noch in so einer Limbo-Position, wo du dich nicht wirklich abgesetzt hast, aber auch immer noch Vierter wirst. Und dann schlagen wir auch schon nächste Woche und gewinnen 1-0 im Porto. Und dann ist hier Party. Nee, mal schauen. Also ich kann es wirklich super schwer einschätzen. Die Mannschaft muss sich auf jeden Fall steigern. Aber ich glaube, sie wird es auch. Also ich glaube nicht, dass wir dann gegen Porto zu Hause wieder so eine Larifari-Scheiße sehen, wie gegen Mainz jetzt. Weil ich glaube, also es wurde ja auch gesagt, ja, schwierig, wildes Spiel und Moral gezeigt, dies, das. Ich glaube, das käst hier richtig an intern, dass du dieses Spiel, dass du schon wieder Auswärtspunkt hast liegen lassen. Und ich glaube, muss natürlich ein bisschen gucken, dass du dann jetzt nicht alles auf dieses Porto-Spiel projizierst und dann plötzlich gegen Leipzig blank dastehst. Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben jetzt Anfang März, ja, oder Mitte März schon fast. Das sind jetzt noch etwas mehr als 2 Monate Saison. Also, ja, vielleicht willst du dich für die WM schonen. Oder zumindest nicht alles. Also willst du noch WM spielen. Aber ganz ehrlich, hau alles raus jetzt, ey. Also, du hast nur noch 9 Spiele, ja, du hast das große Ziel vor Augen, du spielst das Pokalhalbfinale, geh all in jetzt, also viele Chancen hast du nicht mehr, diese Saison Spiele zu entscheiden, dann, ja, also ich bin mal gespannt, es wird auf jeden Fall eine harte Woche, ja. Und wie du schon gesagt hast, selbst wenn wir gegen Porto rausfliegen sollten, finde ich es immer noch eine super Saison, ich will nicht sagen, dass wir wissen müssen, wo wir herkommen, aber ganz ehrlich, es ist halt Achtelfinale im Europapokal. Ja. Und mal Hand hoch, wenn ihr das hört, wie viele von euch haben den VfB international wie häufig in einem Achtelfinale im Europapokal spielen sehen. Ja? Also, und vor allem, also die Jüngeren von euch sowieso nicht. Ja? Und die Älteren, ganz ehrlich, gehört auch nicht zur Regel, dass der VfB im Achtelfinale im Europapokal spielt. Und wenn wir rausfliegen, dann ist es so, dann greifen wir nächste Saison wieder an und singen halt das Lied. Nächste Saison wird. Aber wir wollen ja nicht über ungelegte Eier reden, sondern freuen uns jetzt erstmal auf das Heimspiel gegen Porto. Wir gucken noch kurz auf die Ausfälle. Jovanovic ist aber noch mit Rückenproblemen raus. Wagnermann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da hieß es, das könnte sein, dass der auch für Porto ausfällt. Das müssen wir mal schauen. Was dann, wenn der Spieltags-PK am Mittwoch gesagt wird, in der Bundesliga stehen jetzt Leveling, Demirovic und Undav bei 4 gelben Karten. Da ist es, glaube ich, niemand dazugekommen nach dem Spiel. Und in der Europa League Mittelstädt, Stiller, Undav und Hoeneß mit je 2 gelben Karten. Die werden bei einer weiteren gelben Karte gesperrt. Das ist natürlich sehr spannend. Auch dann, also ich hoffe, dass sich jetzt nicht alle drei, gut, bei Hoeneß wäre es auch ärgerlich, aber das ist nochmal was anderes, aber dass jetzt nicht Mittelstädt, Stiller und Undav alle drei eine gelbe Karte abholen am Donnerstag, sondern dass sie vielleicht ein bisschen das verteilen. Weil ich fürchte, ganz ohne gelbe Karten werden wir jetzt die nächsten Spiele, sollten wir weiterkommen, auch nicht auskommen. Aber ja, schauen wir mal. Gut. Dann noch das zweite kleine Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts. Das hilft anderen VfB-Fans, uns leichter zu finden. Ihr könnt uns auch gerne bei Spotify bewerten. Und wenn ihr uns bei YouTube anschaut, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und die Glocke aktivieren. Das hilft auch unserer Sichtbarkeit. Und genau, ihr kriegt immer die neueste Folge direkt in euren Feed gespült. Wir gucken auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler. Die Frauen haben Länderspielpause. Da war Nicole Biller jetzt aktiv für Österreich in der Länderspielpause. Ich habe die Ergebnisse gerade nicht vor Augen. Am 15. März geht es weiter um 11 Uhr in Ingolstadt. Danach geht es zu Hause gegen Mainz. Und für das Spiel wurde jetzt schon ein neuer Zweitligarekord an verkauften Karten aufgestellt. Denn der VfB hat bereits 20.150 Tickets für dieses Spiel abgesetzt. Und das ist Rekord für die zweite Frauen. Bundesliga, und es sind ja noch 2 Wochen bis zum Spiel, also da könnte noch durchaus was dazukommen. Und je nachdem, wie es dann in Ingolstadt am 15. läuft, ist man dann vielleicht schon einen Schritt weiter zum Aufstieg und zur Meisterschaft in der zweiten Liga. Und das wäre natürlich super. Weit von der Meisterschaft entfernt in der dritten Liga der Herren ist der VfB 2, die verloren 1-2 in Wiesbaden, quasi parallel zum Spiel in Mainz, was ich von der Ansetzung her ein bisschen ärgerlich finde. Weil ansonsten hätte ich da durchaus beide Spiele mitnehmen können. Abdenego Nankishi mit seinem ersten Saisontor, den haben wir, glaube ich, aus Bremen geholt vor der Saison. Aber Wiesbaden gewinnt dann das Spiel, gewinnt zum 7. Mal in Folge. VfB ist das 15. mit 35 Punkten. Immer noch 11 Punkte von dem Abstiegsplatz. Das ist ganz gut in der dritten Liga. Ich glaube, Aue, Krebs da unten rum, dann hat Saarbrücken auch noch gewonnen. Hat verloren gegen Duisburg am Sonntag. Also das sieht immer noch recht komfortabel aus. Es sind aber natürlich auch noch ein paar Spiele zu spielen. Es sind, glaube ich, noch 10 Spiele jetzt auch. Ne, 38 Spiele müssten sein. Also der VfB sollte mal wieder gewinnen und vielleicht geht es ja schon am Sonntag um 13.30 Uhr gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim. Das wäre schön, wenn man sich da wieder steigern kann. Die U19 gewinnt 2-1 gegen den Tabellenführer aus Köln. Erfreuliches Ergebnis. Tunkay Dorna mit seinem 4. und 5. Saisontreffer. Der VfB ist Dritter in der U19-Hauptrunde und spielt jetzt am 14. um 12 Uhr in Cottbus. Und 2 Wochen später geht es dann auch schon zum Pokalhalbfinale nach Bochum. Die U17 ist weiter Tabellenführer, gewinnt 3-2 gegen Augsburg. Malik Busrati, William Recupero und Brian Kenmo treffen für den VfB und der ist weiter, wie gesagt, Tabellenführer mit 13 Punkten, 4 Siege, ein Unentschieden, 13-5 Tore und die spielen jetzt gegen Mainz am kommenden Samstag um 12.30 Uhr. Dann blickt man noch auf unsere Leihspieler. Yannick Keitel war nicht im Kader, als Augsburg, wie wir schon besprochen haben, ist gegen Leipzig 1-2 vor Augsburg, aber 9. mit 31 Punkten und zumindest vor dem Spiel waren sie die drittbeste Rückrundenmannschaft. Die Augsburger, da spielen wir dann in 2 Wochen, also auch das ist nicht ohne. Jasinio Malanga saß 90 Minuten auf der Bank, als Elversberg gegen Magdeburg 1-0 gewann. Elversberg ist Dritter mit 48 Punkten und da wir ja über Magdeburg gleich auch noch sprechen, nehmen wir die gleich mit. Laurin Ulrich wurde zur Halbzeit ausgewechselt in diesem Spiel und Magdeburg ist jetzt Tabellenletzter mit 23 Punkten, weil unten sowohl Fürth als auch noch irgendwer da unten gewonnen haben, ganz überraschend. Ist Augsburg jetzt auf der, Magdeburg ist auf den letzten Platz gerutscht. Ja, also schauen wir mal, wie es für Laurin Ulrich da weitergeht. Jovin Milosevic fehlte beim überraschend deutlichen 4-1 Auswärtssieg von Werder bei Union. Gegen Bremen müssen wir auch noch an die nächsten Wochen. Der hatte eine Rückenprellung, deswegen war er nicht im Kader. Bremen ist es 13. mit 25 Punkten. Dennis Seim spielte durch beim 1-1 von Paderborn gegen Braunschweig. Paderborn ist aktuell 4. und schließlich Leo Stergio war nicht im Kader, als Heidenheim 2-4 gegen Hoffenheim verlor und weiterhin.
Der ist doch, glaube ich, noch angeschlagen, oder?
Ja, genau. Und Genau, Heidenheim 18. mit 14 Punkten. Ich glaube, da kann man jetzt wirklich ganz definitiv für die zweite Liga planen. Und dann schauen wir mal, was aus Leo Stergiou wird. Gut, dann sind wir fertig mit der Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, auch wenn er jetzt schon nicht mehr dabei ist, an Roberto Pinto, ehemaliger VfB-Spieler. Ich freue mich immer, wenn wir ehemalige VfB-Spieler hier überzeugen können, bei unserem Podcast dabei zu sein. Finde ich immer noch nicht selbstverständlich, dass man sich als ehemaliger Bundesliga-Spieler in so einen Fan-Podcast setzt. Umso schöner, dass er uns da ein bisschen Einblick gegeben konnte, zum einen über seine Karriere und dann natürlich auch über den FC Porto. Und ich freue mich schon auf die Geheimtipps in Porto. Ja. Gut, Andreas, dir auch vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Und dann danke dir. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.